Ich kann sowieso nicht langsam gehen, also da wäre ich nervös.
Wieso bist du nervös, wenn du langsam gehst?
Weil es komisch ist, ich kann auch nicht bei Rolltreppen oder so stehen.
Wirst du dann aggressiv oder schiebst du auf die Seite?
Als Läufer findet man immer einen Weg.
Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, ich bin Läufer.
Könnte ich mal probieren, habe ich noch nicht gemacht.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Laufalter, dem Podcast, wo zwei mittelalte Herren, der Egon Theiner, hallo Egon,
hallo,
und ich, der Tom Rottenberg, mit meistens deutlich jüngeren Läuferinnen und Läufern reden. Traditionell sitzen wir im Café Zartl und traditionell ist es Egons Aufgabe, unseren Gast vorzustellen. Egon, bitte.
Und das ist heute sehr einfach und auch eine sehr große Ehre. Wir haben heute Andreas Walter hier. Danke, dass du gekommen bist. Ich glaube nicht, dass Walter eine nähere Vorstellung benötigt. Er ist dutzendfacher, 50-facher österreichischer Staatsmeister, Olympiateilnehmer, Mitinhaber von einem Sportfachhandel, ist ernährungstechnisch auch auf einer sehr interessanten und wichtigen Schiene unterwegs. Und das soll es auch schon sein von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, Andreas.
Dass gerne du bist. Und danke für die Einladung.
Andreas oder Andi? Ich bin immer gewohnt, Andi zu dir zu sagen. Wie ist er?
Reicht vollkommen. Also alles, was zu formell wird, ist mittlerweile passiert es mir, weil er sagt, mittelalter Herren, das ist eigentlich das Alter, wo ich mich mittlerweile einschätze.
Das heißt, wir sind alte Männer.
Nein, junggebliebene.
Danke.
Und wenn teilweise bei so Schulläufen oder so Kinder zu mir herkommen und sagen, können Sie mir ein Autogramm geben oder so, dann zucke ich schon ein bisschen zusammen, weil dann fühle ich mich richtig alt.
Ist schon mal jemand für dich aufgestanden in der Straßenbahn?
Nein, zumindest nicht bewusst. Also so schlimm ist noch nicht. Anscheinend trifft auf mich noch keins der Bilder zu, die so draufpicken an den Scheiben, zumindest nicht offensichtlich.
Du bist nicht schwanger?
Schwanger derzeit nicht, nein, und auch sonst anscheinend Stock lasse ich meistens zu Hause, von dem her, ja. Dabei geht's noch.
Aber wie alt bist du wirklich?
35.
Da ist man in der Leichtathletik ja wirklich schon im Pensionsalter. Der Christoph Sand hat gesagt, er ist in der Laufpension. Wo bist du?
Ja, dadurch, dass ich mich für die klassische Läufer Evolution quasi entschieden habe und von angefangen damals von den Mittelstrecken 1500 Meter bis heute zum Marathon weiter, mich immer nach oben gearbeitet habe, jetzt rein distanztechnisch, würde ich sagen, ich bin, wenn man es jetzt positiv formulieren will, vielleicht im besten Marathonalter, ich meine, da gibt es auch Fombis, aber wenn man jetzt sieht, ein Kipchoge, ein Tadesse Abraham, also wirklich Weltklasse Leute, die sind 40 plus teilweise. Beim Kipchoge ist man im offiziellen Alter natürlich immer so eine Frage, aber man kann mit um die 40 auch einen sehr guten Marathon noch laufen, wie einige die letzten Jahre bewiesen haben. Das heißt, für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, das geht nicht mehr, ich bin zu alt, sondern dass ich sage, das ist grundsätzlich möglich, man kann nichts vorhersagen und wichtigste für mich ist dass ich von diesem intrinsischen Antrieb von mir habe, und ja, ob mein Körper dann irgendwann Nein sagt, das sehe ich eh.
Intrinsischer Antrieb, ein gutes Stichwort. Du bist 1,5 Jahrzehnte jetzt in Österreich ja, der Spitzenmann, an dem man sich quasi orientiert, in den verschiedenen Stadien über die verschiedenen Distanzen hinweg. Wie hat sich denn da dein Training verändert oder dein Zugang? Weil es sind ja Mitteldistanz bis hin zum Halbmarathon, Marathon, es sind ja dann auch andere Voraussetzungen, andere Gegebenheiten.
Genau, also es ist auf jeden Fall so, der größte Schritt, die größte Umstellung hat es für mich tatsächlich im letzten Jahr dann mit dem Schritt auf den Marathon gegeben. Ich sage mal so, ich war von Haus aus eher der ausdauerlastige Typ, das heißt, ich habe, denke ich, ganz passable 800 und 1500 Meter Zeiten auch stehen, bin die aber nie quasi mit dem Speed gelaufen, sondern immer von der Ausdauer. Also ich war immer so ein bisschen mehr der Ausdauertyp. Das heißt, ich habe auch schon als 1500-Meter-Läufer gewisse Umfänge gehabt, die vielleicht höher sind als bei anderen. Das heißt, ich habe gewusst, ich sage mal 5000 Meter, 10.000 Meter werden mir jetzt von der Umstellung her nicht so wehtun, auch vom Training her, von den Umfängen. Halbmarathon, sage ich mal so, ist was, das bringst du im Profibereich noch recht gut durch. Also das ist so blöd, das klingt, aber das ist eine knappe Stunde bei uns. Da musst du das bringst du gut drüber, das, was auch ein Faktor ist dann für den Marathon, da ist noch keine Verpflegung und so involviert, also außer an ganz heißen Tagen, wo du ein bisschen was zwischendurch trinkst, aber im Normalfall, wenn gute Bedingungen sind, trinkst du auch so nichts, weil das zahlt sich gar nicht aus, blöd gesagt. Marathon ist dann doch, wie ich es auch vermutet habe, quasi eine eigene Sportart, kann man fast sagen, ist eine eigene Welt. Einfach das Training ist ganz anders mit den Umfängen, du hast halt diese ganz schnellen Sachen nicht mehr wirklich, dafür hast du halt so lange Läufe, mittleres bis zügiges Tempo, wo sich halt das Marathonbereich auch abspielt, plus eben das, was ich jetzt schon angesprochen habe, die Verpflegung und das Ganze ist natürlich, ich habe vorher nie was zu mir nehmen müssen und jetzt trinkst halt oder nimmst dein Gel zu dir alle 5 Kilometer, ist sehr ungewohnt. Zu 100% habe ich es für mich wahrscheinlich auch noch nicht herausgefunden, weil beim Marathon halt auch dazu kommt, dass du nur 2 pro Jahr hältst im Profibereich, mit Ausnahmen manchmal 3, aber das heißt, ich habe jetzt auch erst 3 hinter mir, einer steht in Kürze an und von dem her würde ich jetzt auch mit 35 Jahren sagen, dass ich da noch nicht 100% angekommen bin, sondern auch noch einiges zu lernen habe.
Bevor wir uns jetzt dann noch anderen Themen widmen, noch ein weiterer Blick zurück. Ich glaube, du stehst jetzt bei 51 Titeln bei österreichischen Meisterschaften, genau. Seit 2007.
2009 war tatsächlich
der 2009 erste. Der erste. Wie würdest du jetzt diese Leistungen für dich einordnen? Was gibt es da einen, der besonders heraussticht und sagst, der ist eigentlich mein wichtigster oder ist es irgendwann einmal auch Routine, dass man sagt, ja, es sind österreichische Meisterschaften und da ich habe eh noch ein bisschen Platz im Schrank an der Wand für die nächste Goldmedaille. Wie ist da dein Zugang dazu?
Ja, also es verändert sich natürlich über die Zeit. Also natürlich, ich sage 2009 eben hat es begonnen. Das ist jetzt fast schon kitschig, aber halt bei damals noch auf der Google, also klassischen Linz Begins, war auch bei mir der Fall. Über die 1500 Meter, damals halt noch überraschend. Da hat es einen, Favoriten oder Dominator eigentlich in Österreich gegeben über die Strecke. Da habe ich überraschend gewonnen. Natürlich war das ganz anderes Gefühl, als vielleicht dann der 35. zwischendurch war. Es ist ja immer auch davon abhängig. Ich bin recht lang dabei. Ich habe Phasen erlebt, wo das Leistungsniveau sehr dünn war, wo ich mal quasi einen Trainingslauf habe machen können, um die Staatsmeisterschaft abzuholen. Dann hat es Phasen gegeben, wo wie jetzt tendenziell auch viele gute junge Leute nachkommen, wo ich dann schon ein bisschen was auch tun muss oder wo er dann einen Titel ganz andere Wertigkeit bekommt oder wo man sagt, wie in diesem Jahr, wenn ich 13:41 laufen und Zweiter wäre bei den 5000 Meter Meisterschaften, weil Sebi Frey einfach dieses Jahr schon 13:20 gelaufen ist. Da freue ich mich über die Leistung und den zweiten Platz dann vielleicht mehr, als wenn ich sage, es gibt halt gar keine Konkurrenz und ich renne halt meinen, unter Anführungszeichen, Trainingslauf runter. Also was für mich letztendlich wichtig ist, wenn ich die gesamte Betrachtung jetzt auch von 2009 oder seit dem Zeitpunkt, wo ich das leistungsmäßig mache, was für mich schön ist, mir ist bewusst, ich bin nicht und war auch nie der weltbeste Läufer, habe irgendwelche WM-Titel, Olympiatitel oder sonstiges, kann man jetzt sagen, okay, der ist zwar lang dabei, aber hat jetzt nichts gewonnen in dem Sinn oder nie international.
Naja, 51 Staatsmeistertitel, genau. Ich habe also keinen einzigen.
Ja, das ist alles relativ, wie gesagt, aber was für mich eben schön ist, ich bin lang dabei, ich habe einige Leute gesehen, die sind in der Leistung explodiert, haben dann teilweise EM-Medaillen oder WM-Medaillen geholt und nach 2-3 Jahren war das Ganze wieder vorbei. Kann man jetzt auch sagen, was ist einem Mehrwert, will ich wieder lieber einmal Weltmeister sein und dafür bin ich gleich wieder weg. Für mich ist es schön zu sehen einfach und darum, das würde ich sagen, ist der Wert jetzt, ohne einen einzigen Titel herausholen zu wollen, die Journey, der Weg ist das Ziel gewesen, auch weiterhin und auch im Retrospektiv jetzt, dass man sagt, für mich hat es einen Wert, dass ich über 1,5 Jahrzehnte mittlerweile die Leistung bringe. Ich weiß, ich bin lang genug dabei, das ist nicht selbstverständlich, egal ob das jetzt Leistungsschwankungen sind oder was bei mir auch immer sehr glücklich verlaufen ist, Thema Verletzungen. Selbst wenn du besser bist als ich, ist das nicht selbstverständlich, dass du über 15 Jahre hinweg immer dastehst und die Leistung bringen kannst. Und für mich ist das ein schönes Ziel und wie gesagt, auch wenn ich mich wahrscheinlich im Leben nicht mehr, zumindest nicht im Laufbereich mit dem Olympiatitel schmücken kann, ist doch dieser ganze Weg, den ich jetzt über 15 Jahre und hoffentlich noch ein bisschen länger gegangen bin, die Erfahrung, die für mich eigentlich am wertvollsten ist.
Das klingt jetzt alles sehr in sich ruhend und zufrieden. Also du hast vorher angesprochen, nicht Weltmeister, Olympiasieger geworden, aber dennoch höre ich raus, sehr zufrieden mit dem Weg, den du gehst oder gegangen bist.
Genau, also für mich letztendlich, das ist natürlich, kommt das mit der Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass ich keine Ambitionen habe. Also ich komme vielleicht eh noch dazu, aber gerade am Marathon habe ich schon noch das Ziel, national Barrieren aufzustellen. Aber ja, ich bin halt auch lang genug dabei, um zu wissen, das, was ich gemacht habe, ist einmal was wert, diese Konstanz, diese Konsistenz. Ja, muss man auch einmal erst schaffen. Darum bin ich halt jetzt quasi auch jetzt der Erste, der diese Anzahl von Titel hat erringen können. Genau, und für mich ist, ja, was für mich eben an oberster Stelle steht, für mich muss es letztendlich Spaß machen, so blöd das klingt. Also natürlich ist es nicht so, und das kennt wahrscheinlich jeder Läufer, wenn es jetzt dann im Dezember oder so dunkel ist und regnet und kalt und Wind geht, macht jetzt nicht jedes Training Spaß, aber wenn ich weiß, hey, ich möchte den Marathon da schnell laufen oder ich habe das und das Ziel und ich gehe raus und mir macht Spaß, dann passt für mich. Der Punkt, wo jetzt wirklich kommen wird, wenn ich sage, ich quäle mich nur mehr jeden Tag ohne irgendeine Perspektive, ohne Motivation, das wäre der Zeitpunkt, wo ich für mich realistischerweise sagen müsste, hey, jetzt musst du überlegen, ob oder in welcher Form du das so noch fortsetzen willst.
Das Wort Motivation hast du jetzt gerade selber eingebracht. Das ist für mich schon auch eine ganz zentrale Frage, sich zu motivieren, zu laufen. Was hält dich denn am Laufen, Andi?
Im Endeffekt sind es diese Ziele, und ich glaube, das ist das Schöne am Laufen. Natürlich, der eine hat vielleicht das Ziel, bei den Olympischen Spielen zu sein, und der andere hat das Ziel, dass er einmal 5 Kilometer durchlaufen kann. Aber ich glaube, das Laufen, das Schöne ist, dass du als einen sehr guten Bezug zu den anderen hast, unabhängig vom Leistungsniveau. Also wahrscheinlich, man kann sich schwer vorstellen, als Normalperson, wie es ist, in Champions League zu spielen oder so im Fußball. Aber jeder kann sich im Prinzip beim Marathon hinstellen und dann laufen. Und natürlich, die Leistungslevels sind unterschiedlich, aber im Endeffekt, für mich ist es immer so, es geht jedem Läufer gleich. Du hast immer ein bisschen diese Challenge gegen dich selber, deine Ziele, die du erreichen willst, und die Hürden, die du am Weg dahin überwinden musst, egal ob das jetzt im Training ist, wenn mal das Wetter schwierig ist, ob das im Wettkampf bei Kilometer 30, 35 ist, da geht es jedem ähnlich. Und mein Tipp, oder wie es ich zumindest gemacht habe, ich habe immer die Ziele, ich weiß, wofür ich oder wohin ich arbeiten will. Das heißt, so wie wenn ich jetzt sage, okay, ich will halt einen Marathon in 2:10 oder schneller laufen, dann macht man halt die Trainings, die durchaus mal mental auch fordernd sind und natürlich auch physisch fordernd sind. Und genau, also das hält mich quasi am Laufen.
Du hast jetzt was ganz Zentrales gesagt schon wieder, nämlich dass, egal ob man jetzt einen Marathon in 2:10 laufen möchte oder zum ersten Mal 5 Kilometer, eines meiner einschneidenden Andreas-Wolter-Erlebnisse war, du erinnerst dich vermutlich überhaupt nicht mehr dran, da bin ich mit einer Freundin von mir auf der Hauptallee gelaufen, und die ist 7 Jahre lang nichts gelaufen, und da war halt das Spiel dieses eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen, übliche halt. Ne? Und dann bist du an uns vorbeigezogen und ich sage, schau, das ist der Andi Wolter, und sie sagt, ich verstecke mich jetzt, weil irgendwie, was ich da hinbringe, das kann der doch nicht ernst nehmen. Und du hast es irgendwie mitbekommen, bist zurückgekommen und hast diese Frau ermutigt und ihr Mut zugesprochen und gesagt, hey, Pfau, das ist total super.
Vielleicht ist das ein bisschen in mir drin, aber eben, ich bin jetzt eben mit der Zeit, vielleicht bildet sich das einfach, aber ich bin lang genug im Laufsport, um zu wissen eben, das Schöne ist auch ein bisschen die Community. Also wie gesagt, jeder kann ein bisschen mit dem anderen mitfühlen, und das ist einfach so. Im Endeffekt ist es so, jeder, der rausgeht und läuft oder sich bewegt, egal ob das jetzt mit 20 oder mit 2 km/h sind, du bist in jedem Fall schneller als der am Sofa liegt. Und von dem her, ich werde nie zu wen hingehen und sagen, hey, du bist langsam, hör auf damit oder was machst du da, sondern ich weiß nicht, ob der gerade am ersten Tag oder am 20. Jahr seiner Reise quasi ist, was im Endeffekt auch nicht wichtig ist, sondern er ist draußen, er macht was, und das zählt. Und das kann ich als Läufer wertschätzen. Wie gesagt, jeder von uns weiß, was das heißt. Wahrscheinlich ist für die Person, die nie gelaufen gewesen ist und jetzt rausgeht, dass sie mal eine Minute gehen, eine Minute Lauf macht, die muss mehr Aufwand oder eine größere Hürde überwinden, wie wenn ich sage, ich gehe jetzt 1,5 Stunden in 4-Minuten-Schnitt laufen, weil das für mich Alltag ist.
Etwas sehr Ähnliches hast du ja, glaube ich, auch bei deinem ersten Marathon-Finish in einem ORF-Interview gesagt. Da hat man mit dir über deine Laufzeit und über die Zeiten, die da gelaufen werden, gesprochen, und du bist ein bisschen grantig geworden, hatte ich das Gefühl.
Ja, Wien-Marathon war einfach mein Debüt, grundsätzlich alles angerichtet, Form war aus meiner Sicht gut. Natürlich ein, ich nenne es jetzt mal doch Heimrennen, auch wenn ich aus Niederösterreich komme, knapp über der Grenze, aber natürlich Wien-Marathon, erster Marathon, große Geschichte, natürlich ein gewisser Fokus auf einen, hat nicht geklappt. Auch das, was ich mittlerweile kenne oder weiß und akzeptieren kann, Ich habe auch mit diversen Checks jetzt aus medizinischer Sicht und so dann nicht sagen können, was es war, sondern ich bin einfach hingegangen und ab Kilometer 15, 20 komplett weggestorben, ohne dass ich sagen kann, warum das so war. Ich bin lang genug dabei, um zu wissen, das kann sein, man ist halt keine Maschine, die man einstellen kann und dann funktioniert die 1:1, so wie man es konfiguriert hat, sondern es gibt so viele kleine Faktoren, ob man sich irgendwas noch eingefangen hat, ob man was auch immer, wurscht, kann passieren. Und natürlich, ich hab den Leistungsaspekt dabei, das heißt bei mir, ich bin ja letztendlich auch immer der, der sich am meisten ärgert. Ist ja nicht so, dass ich sage, ja, 2019, super, ich freue mich. Ich bin der, der 4 Monate sich vorbereitet hat, der einen Monat lang in Kenia in einem Einzelzimmer gehockt ist, mit schlechtem Internet und wenig Kontakt zur Außenwelt. Das ist jetzt nicht so, dass das dann mir komplett egal ist, sondern ich bin sicher mein größter Kritiker und mir tut es natürlich am meisten weh, weil ich weiß, was ich dafür reinstecke und was dann teilweise, wie wenig man ja teilweise dafür zurückbekommt. Aber ja, im Endeffekt ist es so, gerade beim Marathon ist es so, ich habe wirklich größten Respekt vor den Leuten, weil im Endeffekt ist es ja so, ich trainiere darauf hin, spezialisiert, renne meine 2 Stunden ein bisschen was, hoffentlich bald 2:10 in dem Bereich. Ja, bin oder sollte im Normalfall top fit sein, top vorbereitet. Und dann gibt es halt Leute, die aus welchem Grund auch immer sich angemeldet haben, dorthin kommen und die rennen 5-6 Stunden für einen Marathon, sind wahrscheinlich nicht top fit, haben wahrscheinlich durchs Berufsleben, Privatleben, was auch immer, nicht jeden Tag so trainieren können, wie sie es wollten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 5 Stunden laufen muss, dann kapituliere ich schon vorher und das macht aber dann eine Person, die eigentlich auf einem viel niedrigeren Fitnesslevel wahrscheinlich ist. Wie gesagt, ist für mich sehr beeindruckend, könnte ich wahrscheinlich in der Form nicht. Und ja, bei mir ist es halt so, wenn man sagt, ich muss halt die letzte halbe, dreiviertel Stunde wird halt zart und die muss ich drüber bringen. Genau, das ist für alle zart, nur das wird wahrscheinlich bei manchen sein, dass man sagt, das beginnt beim Halbmarathon und vom Halbmarathon hat halt der noch 2,5 Stunden dann und da kriegt er schon Krämpfe und da tut alles weh. Der muss mehr Überwindung einbringen, als ich überhaupt lauf, Gesamtdistanz oder Gesamtzeit über den Marathon habe. Also wie gesagt, jeder, der was macht, jeder, der läuft, ist ein Gewinner und von dem her würde ich mir nie erlauben, irgendein Urteil abzugeben, sondern wie gesagt, der Laufsport ist das Schöne, dass der verbindet, dass jeder ein bisschen sich in den anderen reinfühlen kann und das unterscheidet, glaube ich, auch das Laufen stark von anderen Sportarten, wo man sehr schwer in den Profibereich sich reinfühlen kann.
Du hast jetzt 2:10 das ein oder andere Mal erwähnt, der österreichische Rekord liegt da in diesem Bereich 2:10.06. Ja. Wie siehst du grundsätzlich die Entwicklung die Weltrekordentwicklung im Marathon, Männer, Frauen jetzt auch unter 2:10. Dass diese Frage kommt, hast du ja denken können. Die Männer, die da eben mit dem verstorbenen Calvin Kiptum dann an der offiziellen 2-Stunden-Marke kratzen. Wie siehst du die Entwicklung? Was denkst du dir dabei? Du bist ein Spitzenathlet, du bist on top in Österreich und es fehlen dir 10 Minuten. Zum Weltrekord. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich halte es auch so, ich habe meine persönlichen Ziele, weiß, wo ich hin will. Ich weiß, das realistisch einzuschätzen, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich gerne 2:02 oder was rennen werde. Natürlich gibt es ein bisschen so die Unschärfezone, wo man sagt, irgendwo zwischen 2:07 und vielleicht vielleicht waren die 2:13 mein Maximum, wird man sehen. Aber ja, irgendwo da Bereich ist realistisch, dass eben das jetzt nicht da 2:02 oder 2:03 bei mir passieren wird, ist sehr wahrscheinlich, sondern so realistisch bin ich. Aber ja, man muss sagen, allgemein in der Leichtathletik und eigentlich 1:1 auch am Marathon, die Entwicklung der Leistungen einerseits, also die Spitze hat sich in vielen Bereichen zumindest stark weiterentwickelt, also wir haben einige Rekorde gesehen bei den Frauen, ist eigentlich wurscht, beim Laufen teilweise unglaubliche Leistungen, 1500, 5000 Meter, aber genauso auch Geschichten wie, weiß ich nicht, 400 Meter Hürden zum Beispiel, wo unglaubliche Zeiten sowohl bei Männern als auch Frauen gelaufen werden. Also es wird überall, die Spitze entwickelt sich weiter, aber es wird gleichzeitig breiter auf einem unglaublich hohen Niveau, also man hat das jetzt, wenn man ein bisschen im Sport drin ist, hat man das gesehen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Und ich weiß es ja selber, wenn ich zurückdenke, was man für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen vor 10, 15 Jahren an Limits, an Leistung braucht hat. Also ich weiß, dass Damals bei meiner ersten EM 2010 in Barcelona ist der Führende der europäischen Jahresliste mit 3,34 in das Rennen reingegangen oder in die Europameisterschaft reingegangen. Also da warst du quasi der Schnellste von Europa zu dem Zeitpunkt. Jetzt hast du 3,36 braucht, nur dass du qualifiziert bist und wahrscheinlich ein Level von 3,33, 3,34, dass du ins Finale kommst. Also die Breite ist unglaublich stark geworden. Ich glaube, dass das ein bisschen ein Zusammenhang ist, wie es halt so oft ist. Einfach wenn du die Konkurrenz hast, wenn du die Dichte hast, wenn du merkst, okay, da sind mir welche auf den Fersen im wahrsten Sinne des Wortes, dann fallen auch so ein bisschen die mentalen Barrieren, die Hürden und man pusht sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen. Speziell jetzt am Marathon ist es schon eine unglaubliche Entwicklung, also wo man sagt, okay, 2,3, 2,4 waren damals noch Weltrekorde und sehr gut, beziehungsweise sehr gute Zeiten zumindest. Jetzt ist halt so, zugegeben, Chicago schaue ich halt erstens mal die Frauenzeit, unglaublich, also das ist für mich nun mal sehr schwer greifbar. Für mich war Berlin 2,11 nicht vorhersehbar oder jetzt nicht, ja, dass das passiert ist, wenn man dachte, okay, unglaublich, weil jeder, der ein bisschen im Laufsport ist, Paula Radcliffe, der Rekord war eigentlich recht lang, wo man sich dachte, puh, ob das in nächster Zeit irgendwer da hinkommt.
Und dann, wenn, dann vielleicht um ein paar Sekunden.
Also oder? Jetzt, 2,14 sage ich, okay, mit Schuhe und so, dass das passiert, das kann ich mir noch vorstellen. Dann eine 2,11 war schon unglaublich eigentlich und dass das nochmal eigentlich um genau 2 Minuten fast dann verbessert wird. Ist schwer greifbar in dem Fall halt wirklich, weil ein sehr seltener Fall eingetreten ist, dass man jetzt ein Frauenweltrekord unter dem österreichischen Männerrekord ist. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber bin mir ziemlich sicher, dass es in keiner anderen Disziplin gibt. Also es wäre unvorstellbar, wenn man sagt, eine Frau rennt knappe 10 Sekunden auf 100 Meter. Also ist schon ein Wahnsinn die Zeit. Zugegeben habe ich mir natürlich gedacht, weil auch so berichtet worden ist, es schaut, ein bisschen dumm schaut es natürlich schon aus, wenn man sagt, warum sind österreichische Männer langsamer als die beste Frau, die es auf der Welt gibt. Natürlich jetzt, ich wollte immer schon unter 2,10 rennen, jetzt am besten unter 2,09,56, dass man zumindest da sagen kann, hey, das geht. Aber wie gesagt, das ist auch für mich sehr schwer greifbar. Ich weiß, was ich selber an Leistungen mitbringe, über 1500 Meter, bei 5000, über 10.000 Meter. Ich weiß, was ich einen Einsatz oder was ich alles fürs Laufen einbringen muss. Und dass das dann gelaufen werden kann, vor allem auch wie, dass du sagst, du laufst mal auf 2,06 an auf die ersten 5, dann bleibst du noch auf 2,07 bis die ersten 10 Kilometer. Ja, sehr schwierig und dasselbe bei den Männern eben so, dass es fast schade ist. In Chicago schaut man halt so und denkt sich, da ist wer 2,02 gelaufen, ganz nett. Ist halt mittlerweile so. Ja, ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, habe ihn vorher nicht gehört und weiß jetzt, könnte auch nicht sagen mehr, wie der heißt heute.
Das ist aber jetzt nicht respektlos gemeint.
Nein, das ist nicht respektlos. Also man verliert den Überblick eben, weil einfach diese Dichte, du hast vielleicht Mittelstrecke noch ein bisschen mehr europäischen Schwerpunkt, wo man sagt, in Ingebrigtsen kennt man ein paar Briten etc. kennt man einfach. Denn ich kenne halt den 10., 20. Kenianer als selbst als Leichtathletik-Insider, der halt eine 202, 203 läuft, den kenne ich nicht mehr. So blöd das klingt und das ist echt schade, weil die sportliche Leistung, kann ich ja selber sagen, ist unglaublich, also für mich unvorstellbar, selbst als Profisportler. Und ja, das verschwimmt ein bisschen und natürlich, es ist einfach so eine mentale Geschichte, da steht halt jetzt 200 und alles, was 203 ist, 202 ist, ist so, ja, gut, aber war jetzt nichts Besonderes.
Du hast jetzt auch gesagt, du bist Profisportler. Jeder Amateurfußballer hat vermutlich ein größeres Auto als du, in der zweiten, dritten Liga, wo auch immer. Leichtathletik in Österreich ist ein kariges Brot, würde ich einmal sagen. Wovon lebt der Profiläufer Andreas Wolterz? Über die Beteiligung im Sportgeschäft reden wir vielleicht später noch, aber das ist ja auch nicht wirklich so, dass man reich wird in Österreich, auch wenn man 51 Staatsmeistertitel hat.
Genau, also die sind das Laufen an sich und auch die Staatsmeistertitel sind eine ziemlich brotlose Kunst. Bezug zum Auto hast du recht, ich habe nämlich keins, weil es auch keinen, hat ökologisch, aber auch finanziell keinen Sinn mehr für nicht gemacht. Das heißt, da hast du auch recht gehabt. Aber es stimmt schon, ich meine, das ist immer oft so dann, weil die Leute sagen, ja, du bist der Profi und das muss man ganz anders betrachten. Das ist halt die Frage für mich immer, okay, was ist jetzt die Definition? Ist die Definition das Einkommen? Weil dann ist einer, dann sind manche Spieler aus der zweiten Landesliga im Burgenland mehr Profis als ich, weil die, weiß ich, dass es welche gibt, die verdienen.
Aber ist das nicht unfair?
Ja, im Endeffekt, also ich bin wirtschaftlich ausreichend versiert, würde ich sagen, um zu verstehen, dass letztendlich
es ist Angebot und Nachfrage. Das ist mir klar, dass ich nicht so viel verdienen kann, wenn ich bester Läufer bin, dass ich nicht dasselbe kriege wie der beste Fußballer, ist mir klar. Man kommt natürlich irgendwann in Bereiche, wo auch das nicht mehr ganz nachvollziehbar ist, wo man halt sagt, wie kann das sein? Und ich spreche nicht nur von mir als Läufer, mir geht es relativ gut, weil Laufen ja doch recht populär ist, wenn ich denke an irgendeinen an Judo-Kämpfer, an Ruderer oder Ruderin in dem Fall, ist wurscht. Viele von denen steigen oder sind froh, wenn sie mit der Null aussteigen. Bei mir bleibt halt, kann ich eh sagen, aber es wird netto was dreistelliges, mittleres dreistelliges im Monat überbleiben. Ich habe zum Glück meine treuen Sponsoren, die mich jetzt über Jahre schon begleiten, weil ja, dadurch, es ist eine Mischung aus natürlich Reichweite, in meinem Fall, ich bin halt lang dabei, da ist man hin und wieder im Fernsehen, in der Zeitung etc.
Das hat oder man, in einem Podcast.
Oder in einem Podcast, das ist auch ganz wichtig. Und das hat einen gewissen Wert. Auf der anderen Seite, viele sind natürlich mit dem Sport verbunden. Und da muss man dankbar sein, dass die wirklich eben nicht nur mich, sondern auch andere Athleten und Athletinnen da unterstützen. Jetzt kann man natürlich sagen, eben jeder Spaßfußballer, der halt dreimal in die Woche trainieren geht und dann ein Match spielt, ist eigentlich mehr Profi als ich. Und auf der anderen Seite muss man halt dann schon immer schauen, also bei mir, du hast das eh schon erwähnt, bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich nur mehr laufe und esse und mich dann hinlege, sondern natürlich eben, ich habe nicht ausgesorgt, logischerweise mit dem Laufsport, ganz im Gegenteil, und da muss ich natürlich schauen, was mache ich, also jetzt, ich bin, glaube ich, gescheit genug zu wissen, dass ich nicht sagen kann, passt, jetzt ist der Profisport vorbei, jetzt habe ich keinen Sponsoren mehr, passt, jetzt stehe ich morgen da und habe halt meinen Job. Im Endeffekt, ganz blöd gesagt, ich habe nebenbei ein MBA gemacht, okay, ich habe ein bisschen eine Ausbildung, aber natürlich stehst du dann da, ich bin jetzt 35, wenn man sagt, ich laufe noch die nächsten paar Jahre Marathon und dann bin ich Ende 30 und stehe da. De facto, also ganz nüchtern betrachtet, an Lebenslauf hätte ich keine Berufserfahrung stehen eigentlich.
Was für einen Master hast du?
Business Administration und Sports, also ein MBA. Habe ich nebenbei machen können, weil der auch auf Sportler zugeschnitten war. Also es gibt so ein paar Angebote. Es ist dann beim Studieren leider ist auch so eine Sache. In Österreich ist es meistens so, dass das nicht wie in Amerika zum Beispiel sich ergänzt oder sogar zusammengehört, sondern dass man schauen muss, wo man bleibt selber, dass man sagt, okay, du machst halt den Sport und wenn du halt dann dafür dreimal bei der Vorlesung fehlst und dann keine Note kriegst, ja, ist halt Pech.
Aber wäre dann das Auswandern nach Amerika oder in andere Länder, wo Förderungsmodelle etwas besser funktionieren, keine Option gewesen für dich?
Natürlich, also es hat die Optionen auch gegeben, ich sag mal, ausländische Athleten ab einem gewissen Niveau sind durchaus beliebt in Amerika, weil das einfach gern gesehen ist, auch dass man nicht nur einheimische Personen da auf den Unis hat, sondern auch da international vertreten ist. Das ist halt immer so ein Abwägen. Will man das tun? Man muss halt dann doch auch beachten, jetzt, wenn man jetzt speziell von Amerika spricht, wird natürlich von der Universität auch vor allem körperlich dann was gefordert. Also da geht es dann darum, dass man die Uni bestmöglich oder vielstmöglich eigentlich vertritt, was darin mündet, dass man einfach sehr viele Wettkämpfe hat. Und es sind gar nicht so wenige Österreicher und Österreicherinnen, also die von den aus der Leichtathletik jetzt in Amerika und studieren dort und sporteln auch dort. Muss man halt immer abwägen, ist man dann nicht ausgebrannter danach, als man vorher war. Die Fälle gibt es, also ist einfach sehr riskant und für mich war es so, dass ich gesagt habe, zahlt sich nicht aus, ich will meinen Weg da gehen und das mache ich jetzt auch. Und jetzt ist es eben so, dass ich sage, okay, ich bin eben, ja, eben wenn man sagt, du bist ein Profisportler und du kannst nur das, vom Verdienst ist es sehr klein, also im Bereich einer Geringfügigkeit wahrscheinlich, von wem der Angestellte arbeitet. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich jetzt nicht gar nichts machen muss. Also ich sage mal von, eben, weil wir schon gesprochen haben, über Wimov dann oder meine Beteiligung und andere Sachen, die ich einfach mache. Um die 20 Stunden kommen schon zusammen in der Woche, was man an Terminen und Co. hat. Und da ist dann die Frage, man macht schon ein bisschen was, verdient eigentlich nichts damit. Ist man dann schon Profi oder ist man nicht mehr Profi oder was auch immer? Also das ist immer so die Frage. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur herumliege und trainiere. Und ja.
Einen kleinen Schritt zurück, nochmals zurück in die USA. Denkst du zwischendurch dran, dass wenn du deinen Karriereweg anders angelegt hättest, dass du noch erfolgreicher hättest werden können? Oder ist es eigentlich, das war meine Entscheidung, kein Gedanke mehr dran?
ja, bringt, glaube ich, nichts. Also auch da.
Na, dass es nichts bringt, wissen wir. Aber ja, einfach
nein, habe ich nicht, weil eben ich bin grundsätzlich ein sehr, glaube ich, ein sehr gesetzter, rationaler Typ und ich bin da jetzt nicht so emotional, dass ich sage, oh mein Gott, vielleicht hätte ich Olympiasieger werden können, bla bla bla. Das kannst du nicht sagen. Es kann sein, vielleicht wäre ich besser geworden, vielleicht hätte es mich nach zwei Jahren zerfetzt und ich wäre halt, weil ich jede Woche einen Wettkampf laufen muss, komplett ausbrannt gewesen. Kann man nicht sagen, das kann man immer. Hätte ich anders trainiert, wäre ich das Rennen anders angelaufen. Ist immer schön, ist halt das klassische österreichische Hetivare, was bei uns im Land gern gemacht wird, bringt letztendlich nichts. Und ich bin erfahren und gesetzt genug, dass ich sage, ja, ich habe es so gemacht, im besten Wissen und Gewissen, wie ich es gemacht habe. Und alle Spekulationen sind letztendlich eh sinnlos.
Wir haben WeMove, das Laufschuhgeschäft, schon angesprochen. Mich fragte mal eine Bekannte, wie sie gehört hat, du steigst dort ein, super, dann passt mir da an die Wolter meine Laufschuhe an. Werde ich dich dort jemals als Verkäufer in der Schuhberatung finden oder welche Rolle spielst du in diesem Schuh und diesem Laufgeschäft?
Genau, ist eine lustige Geschichte einfach. Es hat in Corona begonnen, weil damals, auch das wieder ein Punkt wäre, der natürlich, wo man sich denkt, ist selbstverständlich. Aber ich habe im Prinzip so, wann war das in 2020 dann, oder 2021 war es, keinen Ausrüster gehabt. Das heißt, ich habe halt keine Firma gehabt von den klassischen, die mir primär natürlich Laufschuhe dann zukommen lässt. Das heißt, da war ich auch am Punkt, klingt jetzt vielleicht komisch für jemanden, der Beste in seiner Disziplin ist, auch zu dem Zeitpunkt, aber im Endeffekt, ich habe halt schon noch zu mir gesagt, hey, ich will mir jetzt nicht Laufschuhe kaufen müssen.
Wie viel verbrauchst du denn da im Jahr? Doch einige, ne?
Es sind doch einige, ich kann es immer schwer sagen, weil halt ich habe mittlerweile so viele verschiedene Modelle auch zum Probieren zu Hause stehen, dass ich jetzt nicht sage, ich laufe zwei und die sind kaputt, dann nehme ich wieder zwei, sondern ich habe halt 20 verschiedene.
Aber wenn man die auch zum Trainieren für Wettkämpfe kaufen muss, wirklich kaufen muss, dann kommt doch recht viel Geld zusammen.
Also hast du die Firma gekauft. Du sagst, gerade die Wettkampfschuhe werden schnell abgenutzt und im Profibereich ist es wirklich so, dass man sagt, du solltest jetzt vielleicht gar Carbon-Schuh nur im zweistelligen Kilometerbereich für einen Wettkampf noch laufen, weil halt vielleicht dieses halbe Prozent oder dieser paar Promille an Leistung, die dann fehlen, weil die Carbon-Platte schon ein bisschen ausgelutscht ist sozusagen, das kann halt dann, wenn das 20 Sekunden sind am Marathon, ist das schon schade für im Profibereich halt. Und natürlich, das sind halt dann 250 € Schuhe und wenn es ein bisschen was, das sind auch, bist auch im vierstelligen Bereich für Schuhe. Da habe ich mir gedacht, hey, ich will jetzt nicht wirklich als Profiläufer dann auch noch mehr Schuhe kaufen müssen, selber von dem eh schon geringen, was mir verdienst, was mir überbleibt. Und bin dann damals zu Michi Wernbacher, einer der zwei Gründer von WeMove, gegangen und habe gesagt, hey, hättet ihr Lust, dass ihr mich unterstützt, so ein bisschen eine Partnerschaft, dass ich zumindest die Schuhe an was habe. Ja, das ist eigentlich, hat eh dann außer Frage gestanden, hat super zusammengepasst. Habe dann einfach viel mit Michi damals auch noch gesprochen und irgendwann war eigentlich der Punkt, das war ziemlich spontan, weil ist mir der Gedanke gekommen und habe ich auch zu ihm dann gesagt, weil er mir viel von den Plänen und von den Ideen erzählt hat, was man da machen kann, habe ich so gesagt, hey, ist für euch interessant, wenn ich quasi vielleicht einstecke bei euch oder macht das Sinn für euch?
Das ist aber mehr als vierstellig im Jahr für die Schuhe, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber na, so hat es sich dann im Endeffekt ergeben, dass wir gesagt haben, ja, macht Sinn, also der Michi und der Werner, der zweite Gründer, haben auch gesagt, es ist jetzt nicht in dem Sinn, natürlich, ich habe einen finanziellen Aufwand gehabt, um einzusteigen, aber es war jetzt nicht für sie, dass sie sagen, sie brauchen das Geld für irgendeine bestimmte Sache gerade, sondern sie sehen den Mehrwert einfach, wenn ich mit dabei bin, dankbarerweise und ja, so hat sich das ergeben und so bin ich jetzt Teil von WeMove, bin eben nicht nur als gesponserter Athlet oder sonst irgendwie dabei, sondern auch als Gesellschafter und in kleinen Ausmaß, aber doch auch im Store immer wieder vertreten.
Wirklich?
Also ich bin, wir haben uns jetzt mal am Papier ausgemacht, ein Ausmaß von 10 Stunden jetzt, exklusive den Inhaber-Geschichten, die halt immer wieder anfallen, aber ich sage mal, umgelegt ist das einmal pro Woche im Schnitt, wo ich im Store bin und wo ich ganz normal in der Kundenberatung auch mit am Start bin.
Siehst du, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir gesagt, also, na,
das sollte man promoten.
Ja, genau.
Ja, haben wir teilweise eh auch gemacht. Natürlich, jetzt ist es jede Woche. Werden wir schauen, ob wir dann vielleicht einmal auch Schwerpunkte machen. Aber grundsätzlich bin ich einmal pro Woche plus minus im Store und ganz normal dort. Das heißt, manche Leute wissen es dann, also gerade die auf der Suche sind irgendwie nach schnellen Wettkampfschuhen oder so, die ein bisschen in der Szene sind, wissen es dann meistens und freuen sich, wenn ich es ein bisschen zu den
Moment jetzt. Das heißt, nehmen wir mal an, ich wäre ein Spitzenläufer in Österreich, ich trete gegen den Andi Wolter an und gehe ins WeMove und lasse mich vom Andi Wolter an Wettkampfschuh anmessen, verkaufen, anpassen. Der Andi Wolter weiß aber, dass ich gegen ihn antreten werde. Wird mir der Andi Wolter den schnellsten oder den schwersten Schuh verkaufen?
Also der Fall ist eher unwahrscheinlich, weil dann doch die meisten anderen von den guten Läufern oder Läuferinnen ihre Quellen haben. Ist aber trotzdem jeder gern gesehen. Also der ein oder andere kommt immer schon wieder vorbei. Aber es ist dann so letztendlich, das könnte, selbst wenn ich wollte, könnte ich das gar nicht, weil das ist jetzt auch unser Ansatz. Ich kann gar nicht pauschal sagen, der ist gut oder schlecht, sondern Laufschuh, und das ist das Gute wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Sicht für uns, einen Laufschuh kann man nie pauschal beurteilen. Also selbst ich als jemand mit 15 Jahren Profisporterfahrung, wenn ich jetzt eben ins Internet gehe und schaue, da gibt es einen Laufschuh, ich würde mir nicht annähernd zumuten, dass ich beurteilen kann, ob der mir jetzt gut passt oder nicht. Einerseits von der Passform, andererseits vom Laufgefühl. Das heißt, ein Laufschuh ist sowas Individuelles, den musst du halt probieren. Und von dem her bin ich auch ein Typ, selbst wenn ich das könnte, bin ich der den fairen Wettkampf sucht. Also mir ist diese...
Es war nicht ganz ernst gemeint.
Genau, ja, aber einfach grundsätzlich dieses Fairblazer, einfach eine wichtige Sache. Und ich will das Rennen oder dass die Platzierungen im Rennen entschieden werden und nicht, weil man irgendwelche Spielereien drumherum macht.
Der Laufschuh, unheimlich wichtig für Läufer und Läuferinnen, braucht man ja nicht reden. Ich möchte zu einem anderen Thema kommen, was ja, ich würde jetzt fast sagen, gleich wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger, Ernährung. Und da bist du ja auch auf vegan unterwegs. Mhm. Ich glaube, alle drei, wie wir hier sitzen, haben Erfahrungen gemacht mit veganer Ernährung. Bitte erzähl mal von deinen.
Wie konnte es so weit kommen?
Wie konnte das passieren? Im Endeffekt war es so, ich bin jetzt seit, ich glaube, es ist Mai 2018 gewesen, also sagen wir grob seit 6,5 Jahren lebe ich vegan. Davor waren es 2 Jahre, die ich mich vegetarisch ernährt habe. Hat alles so schleichend begonnen. Damals, also heutzutage ist das ja alles sehr präsent in sozialen Medien und Co., also da wird man von der Seite sehr stark beeinflusst. Social Media hat es schon gegeben damals, aber eher noch so ein bisschen, dass man sagt, man sieht mal eine Doku oder mir kommt das ein Zeitungsartikel oder so mit, wo ich halt schon gesagt habe, wo ich mich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, aber man halt gesehen hat, hey, ganz, ganz nüchtern jetzt gezeigt, wie schaut halt so eine Fabrik aus, wo ein Händler oder ein Schweindl oder was auch immer, jetzt muss man traurig so sagen, verarbeitet wird, wie schaut das aus? Und ich hab das halt so nebenbei vielleicht immer wo gesehen und dann irgendwie im Hinterkopf gehabt, eigentlich finde ich nicht gut, was da passiert. Dann war irgendwo ein Punkt, wo ich halt gesagt habe, hey, passt vegetarisch, ich lass halt das Fleisch, Fisch und Co. einfach weg, weil das will ich so nicht mehr vertreten. Wie es dann so oft ist, war ich dann ein bisschen mehr in dem Thema drin, habe mich damit beschäftigt, habe mir halt auch selber aktiv Informationen, Hintergrundinformationen geholt und bin halt dann an den Punkt gekommen, wo ich drauf gekommen bin, hey, so Milchindustrie, Eierindustrie etc., ist jetzt auch nicht leiwand und dadurch, dass es, das muss man bei mir immer aufpassen, es hat jetzt ethisch, ökologische Gründe gehabt und jetzt keine Leistungsgründe. Also viele assoziieren das automatisch mit irgendwelchen Leistungsaspekten, weil ich halt Profisportler bin, hat bei mir rein ethisch, ökologische Gründe eigentlich gehabt. Und da war halt wirklich der Punkt da, wo ich mir eingestehen habe müssen, so dass ich mir selber eingestehen habe müssen, dass ich sage, ich bin eigentlich ein ziemlicher Heuchler, weil ich sage, ich finde das nicht gut, aber dann konsumiere ich genau die Produkte, wo ich mittlerweile weiß, dass er bestätigt habe, dass ich das eigentlich nicht vertreten kann, nicht vertreten will. Und dann habe ich halt gesagt, passt, ich muss halt jetzt wirklich meine Wertvorstellungen und meine Handlungen in Einklang bringen. Und ja, da habe ich halt dann entschieden, dass ich tierische Produkte aus meiner Ernährung und auch halt Kleidung, Kosmetik etc., was halt dazugehört, was jetzt meistens nicht der ganz große Teil ist im Vergleich zu den Lebensmitteln, weglasse.
Ja, das also bin du ich. Lebst vegan. Also genau. Nicht, also, du isst nicht nur vegan, du lebst vegan.
Ja, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist jetzt in den meisten Fällen nicht so die große Sache, gerade im Laufsportbereich. Ich bin jetzt keiner, der mit einer Lederjacke umgerannt ist oder so. Genau, also es ist ja meistens so, Veganismus an sich, ich meine, das ist jetzt reine Definition herumduerei, aber Veganismus an sich ist ja eher die ethische Bewegung. Die Ernährungsweise ist eher dann die pflanzliche Ernährung, das ist rein das Ernährungsbezogene, so wie das Vegetarische, was sehr starken Ernährungsbezug hat, das ist halt so ein bisschen mehr ethisch-moralischer Bewegung, würde ich jetzt einmal sagen.
Jetzt ist aber gerade beim Sport, gerade im Sport und erst recht im Leistungssport, das, was du isst, nicht ganz unwesentlich für das, was du auf die Straße, auf die Laufbahn bringst. Mein eigener Trainer sagt, ja, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, schön und gut, aber da fehlt dann doch etwas. Ohne Nahrungsergänzungsmittel wird es nicht funktionieren. Ich sage nicht mehr, der Andi Wolter lebt vegan und rennt ein bisschen schneller als du und ich. Das hörst du ja nicht zum ersten Mal.
Das kennt man natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich hoffe, ich darf das so sagen, aber es wird ja liebevoll dann in der Szene auch als Bullshit-Bingo bezeichnet. Also von Löwen essen ja auch Fleisch bis hin zu ich kaufe eh nur ganz bewusst und von Tieren, die ein schönes Leben hatten. Also das geht es quer durch, aber um das soll es ja heute nicht gehen. Im Endeffekt, ich bin sehr nüchtern, ebenso wie ich bin. Vielleicht im ersten Step sogar naiv, aber ganz trocken an die Sache rangegangen und habe gesagt, ich habe ja keinen Lebensmittelbedarf in dem Sinn, sondern Nährstoffbedarf. Das heißt, natürlich, es gibt biologische Wertigkeit etc., also verschiedene, dieselben Nährstoffe werden in verschiedenen Lebensmitteln unterschiedlich teilweise aufgenommen, aber letztendlich, ich habe einen Nährstoffbedarf, den muss ich decken als Sportler. Das ist natürlich als Sportler höher als eine Durchschnittsperson, sage ich einmal. Aber ich habe mir halt rausgesucht, okay, was brauche ich, welchen Lebensmittel muss ich wie ändern oder ersetzen? Und also so blöd das jetzt klingt, das war es eigentlich. Also das Große, was viele machen, da halt eine große Sache drauf, ich gehe da halt ganz nüchtern ran. Es gibt eine Ungewöhnungsphase, das ist klar. Das heißt, wenn du, bei mir war es ja auch so, ich habe, wenn man sagt, was habe ich jetzt gesagt, 2018 war das, heißt, ich war ja 29 Jahre meines Lebens habe ich ja nicht vegan gelebt, das heißt, einen Großteil meines Lebens. Das heißt, ich habe mich natürlich auch umstellen müssen, umgewöhnen müssen. Aber wie das so oft ist, nach 3-4 Wochen, dann weißt du, was für Lebensmittel gibt es, wo finde ich die im Supermarkt, wie kann ich die am besten zubereiten. Und ganz blöd gesagt, dann ist die Sache eigentlich erledigt. Natürlich, man beschäftigt sich dann Schritt für Schritt mehr mit dem Thema. Aber was letztendlich eigentlich für mich rausgekommen ist, es gibt viele Sachen, die unabhängig jetzt von der Ernährungsform für mich schon relevant gewesen wären und mit denen ich mich jetzt erst beschäftigt habe. Also das ist auch das Feedback, was ich von vielen kenne, die Ernährung oder die Lebensweise einfach umstellen. Und ja, also ich bin ganz nüchtern rangegangen. Natürlich, es gibt andere Schwerpunkte oder andere potenzielle Mängel. Vielleicht hat jemand, der fleischlastig ist, wird vielleicht eher schwer sich tun, auf die Ballaststoffe zu kommen. Auf der anderen Seite tust du vielleicht schwerer auf dein, ich sage jetzt irgendwas, Kalzium zu kommen, wenn du die Milchprodukte weglässt. Das verschiebt sich ein bisschen, aber letztendlich bleibt der Nährstoffbedarf erhalten und wenn du nüchtern an die Sache rangehst, kannst du noch.
Aber brauchst du Nahrungsergänzungsmittel?
Das, was man pauschalen, also ich bin bei Nahrungsergänzungsmitteln auch jetzt unabhängig von den Ernährungsformen sehr vorsichtig. Das ist leider was, wo sehr viel Schindluder mittlerweile getrieben wird und halt der Firma XYZ sagen, man muss das nehmen und das und das und machen halt viele, die sich wirklich leider dann pauschal, der Klassiker, ich bin jetzt Läufer, ich muss Magnesium mehr rein, weil sonst kriege ich Krämpfe. In den meisten Fällen, also ich würde das nie pauschal empfehlen, weil man macht sich in den meisten Fällen ein teures Lulu, das nicht notwendig wäre. Im Fall von der pflanzlichen Ernährung ist es so, dass was wirklich pauschal empfohlen werden kann, ist das Vitamin D12, das in der Form, wie wir Lebensmittel produzieren, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, nicht mehr in ausreichender Form vorhanden ist. Da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, ich habe damals das B12 auch schon über Nahrungsergänzungsmittel konsumiert, nur habe ich es halt quasi zuerst am Tier gefüttert und dann das Tier gegessen. Jetzt gehe ich den effizienteren Weg und nehme es einmal pro Woche selber und meine B12-Werte sind jetzt höher als vorher, also die sind besser. Also das ist jetzt nicht die große Hexerei, das einmal pro Woche an Mundspray quasi sich reinzufetzen. Ansonsten würde ich es jetzt, wie gesagt, unabhängig von der Ernährungsform so halten, sucht euch einen Profi, einen Experten, der sich damit auskennt, lasst ein Blutbild machen und das anschauen. Also zu sagen, du musst pauschal Eisen nehmen, Magnesium, was auch immer, wie gesagt, hilft in den meisten Fällen nur der Nahrungsergänzungsmittelindustrie und da wirklich individuell drauf schauen, weil das ist bei jedem einfach anders.
Und warst du vor oder nach deiner Umstellung in der Ernährung der bessere Läufer?
Da bin ich immer sehr vorsichtig, also ich bin auch da allgemein ein Typ, Es gibt dann die, es artet so in beide Richtungen aus. Es gibt natürlich die Seite meistens, die sich halt noch nicht intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die sagt halt, oh mein Gott, Proteine und du wirst bleich sein, Eisenmangel und quasi du wirst innerhalb der nächsten 10 Jahre de facto sterben, wenn du halt keine tierischen Produkte konsumierst. Dann natürlich gibt es auch ein bisschen die andere Seite, die dann so ein bisschen die Gegenreaktion ist, ah, ich lebe jetzt vegan und quasi ich kann jetzt Krebs heilen und was auch immer, so jetzt übertrieben gesprochen. Also so in die andere Richtung wieder, wo man sagt, du wirst auf einmal so übermenschlich gut in allen Sachen. Es ist auch das sehr individuell. Es wird schon stimmen, dass wenn du ausgewogene pflanzliche Ernährung hast, stehst viel besser als der Durchschnittsösterreicher, der sich halt, sagen wir mal, wie es ist, nicht gut ernährt. Man kann es nicht pauschalieren. Letztendlich kommt es auf die Ausgestaltung an. Wenn ich quasi mich omnivor mit Pizza, Burger, Pommes und Co. ernähre und Softdrinks jeden Tag und dann halt nur eine vegane Pizza, veganen Burger, Softdrinks und die Pommes esse, wird es deswegen nicht gesund sein. Also ein Fehler, den viele Leute machen, vegan, eben wie ich es erwähnt habe, ist eine ethische Bewegung, die hat im ersten Step mal nichts mit Gesundheit zu tun, weil das kommt auf die individuelle Ausprägung dann an, wie man es macht, eben wie ich gerade erwähnt habe, und im zweiten Step auch nicht automatisch mit Nachhaltigkeit, spielt dann oft zusammen, aber da geht es jetzt wirklich um diesen moralischen Aspekt mehr, aber genau, also aus Gesundheitssicht wäre es, glaube ich, falsch, wenn man sagt, man hat pauschal was, weil es viel zu sehr auf die individuelle Ausgestaltung ankommt.
Lieber Andi, wir versuchen diesen Podcast immer so in einer Länge zu halten, dass er bei einer durchschnittlichen Trainingssession anhörbar ist. Das ist für die meisten Leute so zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, also für dich irgendwie ein Halbmarathon, für mich irgendwie ein 7-Kilometer-Lauf. Du hast eingangs gesagt, dass du sozusagen wie über das Älterwerden auch gemerkt hast, dass du irgendwie in die längeren Distanzen besser hineinkommst. Heißt das, dass du irgendwann nach dem Marathon, wo ich früher mal ein bisschen zu Hause, auf einem ganz anderen Level als du, bald einmal in Egons Revier vordringen wirst? Das sind die Ultras.
Es hat natürlich seinen Reiz. Ich glaube, ich brauche es für mich eben für die, ein bisschen die Abwechslung. Brauche ich einfach, wo ich sage, hey, ich bin jetzt Mittelstrecke, die 5000 ist was Neues, die 10.000 was Neues, jetzt Marathon ist überhaupt eine neue Welt für mich. Es ist halt schon so, Marathon ist halt die längste olympische Disziplin. Und das hat natürlich, die Olympischen Spiele sind das ultimative Ziel für einen Leichtathleten zumindest, muss man so sagen. Das heißt, da muss natürlich, sage ich jetzt mal, Stand heute, wie gesagt, wie sich der Körper, was der Körper sagt, in 1-2 Jahren kann ich nicht voraussehen, aber von mir sage ich, okay, Richtung Los Angeles muss es der Marathon sein, weil der ist einfach olympisch, da kann ich mich zumindest theoretisch qualifizieren. Und muss ich aber zugeben, es hat natürlich einen Reiz für mich, wo man sagt, ich glaube, ich muss dem Laufsport immer treu bleiben. Einerseits macht es mir Spaß, andererseits würde ich ziemlich schnell ziemlich blatt werden, wenn ich mit dem Laufen aufhöre, weil einfach ich gewohnt bin. Es ist halt so, ich habe halt, stand jetzt oder in einer Marathon-Vorbereitung, ich habe halt so einen durchschnittlichen Tag 4.000 bis 5.000 Kalorien, also ungefähr das, was zwei Leute, Durchschnittspersonen konsumieren. Es sinkt nicht im gleichen Ausmaß mit der Reduktion des Trainingsumfangs, habe ich auch die Erfahrung, auch wenn ich nur kurze Trainingspause mache. Das heißt, wie gesagt, primär aber, es macht mir Spaß und ich glaube, irgendwann werde ich mal halt neue Herausforderungen suchen und mich auch in andere Sachen, die halt gerade auch populär sind vielleicht. Also es hat natürlich einen Reiz, lange Distanzen vielleicht in Kombination mit einem Trail, wo man sagt, man ist jetzt kein Profi mehr, sondern man kann auch ein bisschen die Landschaft genießen, das die ganze Feeling genießen von den Events. Also traue ich mich keine Voraussagen machen, aber ich glaube, dass ich den Laufsport immer treu bleiben werde und von dem her wird es früher oder später, glaube ich, auch passieren, dass ich mich mal zumindest probiere in dem einen oder anderen Geschichtel.
Also ich möchte anmerken, es gibt österreichische Staatsmeisterschaften über 100 Kilometer und 24 Stunden in diesem Moment. Und das bringt mich jetzt vielleicht zur vorletzten Frage. Wo liegt denn deine Latte an Meistertiteln, die du in Österreich gewinnen willst? Bei 51 stehst, sind das jetzt dann 60, 75, 100?
Ja, dreistellig wäre wahrscheinlich schwierig, aber ich sage mal so, für mich, es ist eine nette statistische Spielerei und ein bisschen eine Nebenerscheinung von dem, was mir wichtig ist, dass ich diese Motivation und die Freude immer mitbringen kann, auch wenn ich es leistungsorientiert ausübe, das Ganze. Von dem her, ich mache mir keine Vorgaben, aber natürlich, wenn der Punkt mal da ist, kann man natürlich sagen, hey, ja, es wird halt irgendwie so sein, ich bin realistisch, wenn ich 40, 45 bin, wäre ich einfach nicht gut genug sein, dass ich um Titel oder überhaupt um Medaillen mitlaufe, einfach bei den diversen Meisterschaften, dann sagt man vielleicht, man weicht halt auf was aus, was zu dem Zeitpunkt dann besser passt, wo vielleicht die Dichte jetzt realistisch betrachtet nicht so hoch ist wie in einem Marathon, einem Halbmarathon, sondern man macht halt mal einen 100er oder Trail. Jetzt habe ich schon überlegt, das wäre auch schon ein Reiz gewesen, es gibt ja einen 15 Kilometer Trail mittlerweile, österreichische Meisterschaften. Ja, wie gesagt, das wird sich alles ergeben und das wird alles ein Nebenprodukt sein davon, dass mir das Laufen Spaß macht, was, glaube ich, für mich und für alle Läufer oder alle Personen das Wichtigste sein sollte oder das Schlüsselelement sein sollte. Und ob es jetzt dann, vielleicht bleibt es bei den 51 Titeln und ich kann ab nächsten Jahr nicht mehr gerade auslaufen, weiß ich nicht. Vielleicht wären es 70, vielleicht wären es 100, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das sind alles nur schöne Nebenerscheinungen, wo es mich freut, dass Leute das mitbekommen und auch anerkennen.
Und Egon hat es vorher gesagt, das war die vorletzte Frage. Die letzte Frage, die gehört immer dem Egon und ich hoffe, du hast dich nicht darauf vorbereitet. Wir hatten schon Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die hatten mir dann quasi einen Zettel rausgenommen, was sie darauf sagen wollen. Egon, bitte.
Ganz abgesehen davon, dass wir dir 100 Titel wünschen und spätestens beim 100. würden wir dich dann noch einmal einladen, aber da ist noch eine Zeit bis dorthin. Die letzte Frage unseres Podcasts. Der Podcast nennt sich Laufalter und was verbindest du mit Laufalter?
Das ist im Endeffekt, also spontan gesagt, dass es keins gibt. Also wenn ich das jetzt so höre, das ist genau das. Es gibt kein richtiges oder kein falsches Alter, jetzt um speziell auf die Frage einzugehen. Es gibt doch aber jetzt kein richtiges oder falsches Tempo oder du musst jetzt keinen gewissen Körperbau mitbringen oder was auch immer. Das Laufen eben, wie ich es jetzt am Anfang eigentlich erwähnt habe, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, ist für jeden da. Jeder, der es macht, ist ein Gewinner. Wie gesagt, es geht nicht darum, ich weiß, dass manchen Leuten unangenehm ist, wenn sie mal anfangen und ich weiß das so, die wollen dann nicht wollen dann nur im Dunkeln laufen, weil sonst könnt ihr ja wer sehen, man braucht sich nicht genieren, wenn man halt gerade anfängt und halt mal eine Minute mit 5 km/h läuft und dann geht man wieder ein bisschen oder was auch immer. Also jeder, der läuft, ist ein Gewinner. Es gibt kein richtiges Laufalter und was ich dann schade finde manchmal, wenn Leute sagen, na, jetzt bin ich 50, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Du kannst immer anfangen, laufen geht immer und das Schöne ist, du brauchst Laufschuhe, wo ich dich dann gerne beraten, aber im Endeffekt, gescheite Schuhe sind es in meisten Fällen und dann gehst raus und laufst. Es wurscht, ob du am Land bist, in der Stadt bist, wo auch immer und von dem her, ja, Laufen ist für alle da und um Laufalter gibt es kein richtiges oder kein falsches.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diesen Blick in das Leben eines Profiläufers. Das Wort vom teuren Lulu, das werde ich mir für weitere Gespräche irgendwie sofort mal irgendwie in meine Bucketlist an schönen Formulierungen drängen. Vielen herzlichen Dank, Andi Wolter, dass du hier bei uns im Café Zartl warst und mit dem Egon Theine und mir gesprochen hast. Und ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder einmal zugehört habt und mit dabei wart bei Laufalter. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba.